Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Autobauer Opel stellt seine Fahrzeugproduktion in Bochum ein. 2016 soll in dem Traditionswerk das letzte Auto vom Band rollen. Auf einer Betriebsversammlung begründete Opel-Chef Setran die Entscheidung mit Überkapazitäten und der schwachen Nachfrage in Europa. Insgesamt sind rund 3000 Arbeitsplätze in Gefahr.
Frustriert verlassen die Opelaner ihre Betriebsversammlung. Geahnt haben es die meisten schon lange. Jetzt ist es traurige Gewissheit. In 4 Jahren baut Opel in Bochum keine Autos mehr.
Das ist schon eine Schande, wie man mit den Leuten hier umgeht.
Wir sind jetzt über 1,5 Jahre hingehalten worden und keiner hat eine ehrliche Meinung gesagt. Das ist schon mal Fakt.
Am Morgen hatte Opel-Chef Thomas Setran die schlechte Nachricht persönlich überbracht. 3000 Arbeitsplätze sind von der Schließung betroffen. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden.
Die Gründe für diese Entscheidung, für diese schwere Entscheidung, liegen in der dramatisch schwachen Nachfrage in den europäischen Automobilmärkten sowie in den enormen Überkapazitäten bei Opel sowie in der gesamten Industrie.
Opel hat in den vergangenen Jahren seinen Standort Bochum immer weiter verkleinert. Der Betriebsrat wirft dem Mutterkonzern GM Managementfehler vor. Opel habe seine Autos nicht in den Wachstumsmärkten Asiens verkaufen dürfen. Man werde um Bochum kämpfen.
Wir werden es nicht akzeptieren. Das haben wir in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Und alle Schließungspläne sind wieder zurückgenommen worden. Und nicht zum Nachteil von Opel, von General Motors.
Das Ende der Autofertigung soll aber laut Opel-Chef nicht das Aus für das gesamte Werk bedeuten. Geplant ist ein vergrößertes Logistikzentrum. Außerdem könnten in Bochum künftig Autoteile produziert werden. Die Landesregierung ist bereit, für den Erhalt von Arbeitsplätzen Geld zu investieren.
Wir wollen gemeinsam mit der Stadt Bochum an einer Perspektive 2022 arbeiten. Aber das können wir nur, wenn das Unternehmen ein klares Bekenntnis dafür abgibt, sich daran auch finanziell zu beteiligen. Und zwar nicht mit Kleckerbeträgen, sondern wirklich massiv.
Am Samstag wollte Opel den 50. Geburtstag des Bochumer Werks feiern. Doch zum Jubeln ist hier niemandem zumute.
Die Pläne, die Opel heute vorgestellt hat, bedeuten zwar noch nicht das sofortige Ende für Bochum, wohl aber einen Tod auf Raten. Denn es ist unwahrscheinlich, dass sich das Werk ohne die Autoproduktion langfristig halten kann. Dafür ist die Krise der Autoindustrie und speziell die Krise von Opel einfach zu tief.
Inmitten der Schuldenkrise hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhalten. Für 6 Jahrzehnte erfolgreicher Aussöhnungspolitik. Ratspräsident Van Rompuy, Kommissionschef Barroso und Parlamentspräsident Schulz nahmen die Auszeichnung in Oslo entgegen, stellvertretend für die 500 Millionen Europäer. Die EU-Spitzen nutzten die Vergabe für einen Appell zur Einheit, auch in Krisenzeiten. Auch heute meldeten sich wieder Kritiker der Preisverleihung zu Wort. Die Regierungskrise in Italien verstärkt in der EU die Sorge um das Euroland. Spitzen der Gemeinschaft warnten vor einer Abkehr vom Reformkurs. Auch Bundesaußenminister Westerwelle mahnte, der Prozess müsse fortgesetzt werden. Italiens Ministerpräsident Monti hatte seinen Rücktritt angekündigt. Ex-Regierungschef Berlusconi will bei der nächsten Wahl wieder antreten.
Er hat es wieder geschafft, Europa in Unruhe zu versetzen. Nachdem Silvio Berlusconi angekündigt hatte, bei den italienischen Wahlen im Frühjahr wieder anzutreten, reagierten als erstes die Börsen. Italienische Staatsanleihen wurden massenhaft verkauft, die Kurse gaben nach.
Es ist die Unsicherheit darüber, wie regierbar Italien ist und in welche Richtung es geht.
Die Nervosität über Berlusconi reichte bis nach Oslo. Am Rande der Friedenspreisverleihung an die EU zeigten sich die Politiker besorgt.
Jetzt müssen wir schauen, dass dieser Prozess der Wahlen, der ja ein normaler demokratischer Prozess ist, nicht so viel Unruhe erzeugt, dass daraus Entwicklungen entstehen, die wir für ganz Europa nicht wollen.
Und dass das jetzt wieder in Frage gestellt wird, ausgerechnet von Silvio Berlusconi, der Italien 10 Jahre regiert hat mit bekannten Ergebnissen, das finde ich schon vornehm ausgedrückt traurig.
Italiens Zeitungen sprachen heute offen von Krise. Der noch amtierende Ministerpräsident Monti versuchte indes die Wogen zu glätten. Ich verstehe die Reaktionen der Börsen. Sie dürfen aber nicht dramatisiert werden. Diskussionen auch am Rande des EU-Außenministertreffens heute in Brüssel. Rom müsse den eingeschlagenen Weg jetzt weitergehen.
Die Reformpolitik muss fortgesetzt werden. Denn sonst ist die Gefahr groß, dass Italien, aber auch Europa insgesamt wieder in einen Strudel hineingeraten könnten.
Die Italiener wissen, dass mit diesen 2000 Milliarden Euro Schuld Herr Berlusconi einer der größten Verantwortlichen davon ist. In jedem Italiener steckt nicht ein kleiner Berlusconi.
Die Vertreter der Euro-Staaten hielten den Ball heute flach, denn die Gemeinschaftswährung durchläuft gerade einen äußerst kritischen Prozess. Noch ist Griechenlands Schuldenrückkauf nicht über die Bühne gegangen. Ein weiteres Sorgenkind kann sich die Eurozone gerade jetzt nicht leisten.
In Griechenland richtet sich der Fokus weiter auf den Rückkauf von Schulden. Athen verlängerte die Frist für die Aktion. Private Investoren können Staatsanleihen noch bis morgen 13 Uhr anbieten. Bis zum ursprünglichen Fristende am vorigen Freitag waren offenbar Papiere im Nennwert von 26,5 Milliarden Euro angedient worden. Zielmarke waren 30 Milliarden. Mit dem Geschäft will Griechenland vom Preisverfall der Anleihen profitieren. In Rumänien, dem zweitärmsten Land der EU, hat Premierminister Ponta die Parlamentswahl gewonnen. Seine sozialliberale Koalition brachte es nach Auszählung fast aller Stimmen auf knapp 59%. Ob Ponta allerdings wieder Regierungschef wird, ist unklar. Präsident Basescu, der den Premierminister ernennt, gilt als sein politischer Erzfeind. Ponta hatte versucht, den Präsidenten zu entmachten. Das stieß auf scharfe Kritik bei der EU.
Der Präsidentenpalast in Bukarest war heute verwaist. Traian Basescu ist zur Verleihung des Friedensnobelpreises an die EU nach Oslo gereist. Eine kurze Auszeit vom innenpolitischen Machtkampf in seiner Heimat. Dessen Entwicklung Basescu hier bei der Stimmabgabe gestern maßgeblich beeinflussen kann. Schlägt er dem Parlament seinen Erzrivalen Ponta als neuen Premierminister vor? Oder verweigert er dies, wie im Vorfeld angedroht, obwohl Pontas sozialliberale Koalition einen haushohen Sieg über Basescus Mitte-Rechts-Bündnis eingefahren hat? Ponta hatte deshalb schon gestern Abend erklärt, er wolle seine Arbeit als Regierungschef fortsetzen, mit Hilfe der Partei der ungarischen Minderheit sogar auf eine Zweidrittelmehrheit kommen. Der 40-jährige Jurist will die Verfassung ändern, unter anderem um die Kompetenzen der Justiz und die des Präsidenten zu beschneiden. Schon im Sommer hatte Ponta versucht, Basescu zu entmachten und sich damit Ärger mit der EU eingehandelt. Auch die neuen Pläne Pontas widersprechen den EU-Normen, warnt der oberste Justizrat des Landes. Die Regierung Ponta versucht, die Justiz unter ihre Kontrolle zu bringen, weil derzeit gegen viele Minister und Parlamentarier wegen Korruption ermittelt wird. Viele Rumänen haben gestern vorgezogen, erst gar nicht zur Wahl zu gehen. Ich bin lieber draußen in der Kälte geblieben, um meine Blumen zu verkaufen. Sie haben ja keine Ahnung, wie dringend wir das Geld brauchen. Auch das Land braucht dringend Geld. Konkret gerade einen Hilfskredit vom IWF und um mit dem zu verhandeln, eine Regierung. Politischen Stillstand kann sich Rumänien nicht leisten.
In Ägypten soll jetzt das Militär für Sicherheit sorgen. Präsident Morsi hat die Armee mit Polizeirechten ausgestattet. Ein Dekret berechtigt die Streitkräfte auch Zivilisten festzunehmen. So solle die Sicherheit bis zum Ergebnis des umstrittenen Verfassungsreferendums gewährleistet werden. Kritiker des Verfassungsentwurfs befürchten eine strengere Auslegung des islamischen Rechts, der Scharia. Sowohl Gegner als auch Befürworter Morsis haben für morgen erneut zu Großkundgebungen aufgerufen. Wegen des Bürgerkriegs in Syrien hat Deutschland 4 weitere syrische Diplomaten des Landes verwiesen. Außenminister Westerwelle sagte, die Bundesregierung setze damit ein klares Zeichen, dass sie ihre Beziehungen zum Assad-Regime auf ein absolutes Minimum reduziere. Die Botschaftsmitarbeiter müssen bis Donnerstag ihren Posten in Berlin räumen. Der syrische Botschafter war bereits im Mai ausgewiesen worden.
Kurzfristig angesetzte Warnstreiks haben an mehreren deutschen Flughäfen zu zahlreichen Flugausfällen geführt. Wie hier in Düsseldorf kam es bei mehr als 40 Verbindungen zu zum Teil erheblichen Verspätungen. Das Sicherheitspersonal für Fluggast- und Gepäckkontrollen trat für bessere Arbeitsbedingungen in den Ausstand. Die Warnstreiks wurden von den Arbeitgebern als unverhältnismäßig bezeichnet. Laut Verdi sind zunächst keine weiteren Aktionen geplant. Hintergrund der Warnstreiks sind stockende Tarifverhandlungen.
Minijobs können nach einer Studie reguläre Vollzeitstellen verdrängen. Wie das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ermittelt hat, sind vor allem kleinere Betriebe in den Bereichen Handel und Gastronomie betroffen. In diesen Branchen spielten lange Öffnungszeiten und eine stark schwankende Nachfrage eine wichtige Rolle. Derzeit gibt es rund 7,4 Millionen Minijobs. Mit Minijobs sollen zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.
Bombenalarm im Bonner Hauptbahnhof. Experten der Bundespolizei zerstörten am Nachmittag eine verdächtige Tasche auf einem der Gleise. Ob es sich bei dem Gepäckstück tatsächlich um eine Rohrbombe oder um eine Attrappe gehandelt hat, ist noch unklar. Die Untersuchungen des Landeskriminalamtes dauern an. Der Bahnhof Bonn blieb für mehrere Stunden gesperrt. Der Fernverkehr wurde umgeleitet. Erst am frühen Abend gab die Polizei das Gebäude und die meisten Gleise wieder frei.
Der Fußball-Zweitligaverein Dynamo Dresden darf in der kommenden Saison nicht am DFB-Pokal teilnehmen. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes verhängte die Strafe wegen wiederholter Ausschreitung der Dresdner Fans. Grund sind vor allem die Vorfälle beim Pokalspiel gegen Hannover 96 Ende Oktober. Der Bundesligist Hannover muss wegen Gewalt seiner Fans eine Geldbuße zahlen.
Beim DFB-Pokalspiel in Hannover stürmen gewaltbereite Dynamo-Fans die Stadioneingänge und später auch das Spielfeld. Die Polizei zeigt sich von den aggressiven Chaoten überrascht. Anhänger beider Lager brennen außerdem Pyrotechnik ab. Bilanz 9 Verletzte und 21 Festnahmen. Die Verantwortlichen des Zweitligisten Dynamo Dresden hatten deshalb ein hartes Urteil befürchtet, aber dennoch auf eine mildere Bestrafung gehofft. Das DFB-Sportgericht in Frankfurt fällt aber ein Urteil mit großen sportlichen und finanziellen Folgen für den Verein.
Der Verein Dynamo Dresden wird wegen fortgesetzten unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in dem DFB-Pokalspiel bei Hannover 96 für die Spielzeit 2013-2014 von allen Vereinspokalspielen auf DFB-Ebene ausgeschlossen.
Brisant für Dynamo Dresden. Die Fans des Vereins gelten als Wiederholungstäter. Schon in der Vorsaison war der Club aus dem DFB-Pokalwettbewerb ausgeschlossen worden und hatte das erst in zweiter Instanz in eine Geldstrafe und ein sogenanntes Geisterspiel, ein Spiel vor leeren Rängen, umwandeln können.
Das Sportgericht hat uns ausdrücklich bescheinigt, dass der Verein Dynamo Dresden nichts falsch gemacht hat. Es bestraft uns trotzdem, und zwar noch drakonischer als beim letzten Mal, als wir auch schon ausdrücklich bescheinigt nichts falsch gemacht haben.
Dresden kann innerhalb einer Woche Berufung beantragen. Auch Hannover 96 wird bestraft und muss 70.000 Euro bezahlen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 11. Dezember.
Das Tief, das Richtung Ostsee zieht, bestimmt morgen im Süden und Osten Deutschlands noch das Wetter. Im Westen und Nordwesten beruhigt es sich. Dabei strömt von Norden kalte Luft ein, sodass vielerorts Dauerfrost herrscht. In der Nacht schneit es gebietsweise etwas, an den Nordrändern der Berge, sowohl in der Nacht als auch tagsüber teilweise länger ergiebig. Am Tag schneit es im Süden und Osten ab und an, im Westen und Nordwesten neben einzelnen Schneeschauern teilweise Sonne. Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Nordosthälfte zeitweise frisch, an der Ostsee mitunter stark. In der Nacht 0 Grad auf Rügen und minus 8 Grad im Erzgebirge. Am Tag dort und an den Alpen minus 4 Grad, in Ostfriesland plus 2 Grad. Am Mittwoch vom Nordwesten bis in die Mitte gebietsweise Schnee, Richtung Ems Regen, sonst ist es teilweise freundlich. Am Donnerstag im Norden hier unter Schnee, sonst Sonne, Wolken und Nebel, am Abend im Südwesten Schnee und gefrierender Regen. Am Freitag gehen die Niederschläge in der Westhälfte in Regen, teilweise in gefrierenden Regen über.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Tom Buro. Seine Tagesthemen: zerschnittene Familienbande, GM lässt Tochter Opel fallen, und zerstrittene Gesellschafter, der Zwist im Surkamp Verlag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.